Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, das hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon sind wie immer für euch Ed McMahon und Lieutenant McIntosh, eure alten Haudegen aus dem Koreakrieg. Und wie könnte es anders sein, ist das natürlich wieder vollkommener Käse, denn hier ist der Lars.
Und Brian, der schon wieder kaputt gegangen ist, Lieutenant McIntosh, oh Gott.
Ja, Lieutenant McIntosh.
Endlich kommt die Sanität.
Das verrate ich jetzt schon, weil ich sonst vergesse, lieber Brian. Der Ed McMahon war nämlich auch im Koreakrieg. Deswegen passt natürlich, dass man den mit dem Lieutenant McIntosh in einen Topf wirft.
Ach du liebes bisschen.
Lieber Brian, wie ist das Wertebefinden? Ganz Deutschland fragt sich, ganz Podcast Deutschland fragt sich, was macht das Knie?
Wir können bald einen eigenen Podcast aufmachen. Brian, eine Krankheitsgeschichte.
Ein Knie für ein Halleluja.
Ein Knie für ein Halleluja. Dem Knie geht's gut. Ich habe jetzt wirklich eine ganze Woche, danke Homeoffice, ruhig halten, kühlen, salben, jeden Morgen eine Ibu. Noch dazu habe ich mir von der letzten Geschäftsreise eine massive Erkältung mitgebracht.
Na, herzlichen Glückwunsch. Kriegst den Hals nicht voll, oder?
Ja, nee, das ist, also mein Immunsystem tanzt ja sowieso Samba. Denn seit dem...
Keinen horizontalen Mambo?
Nein, das nicht. Wirklich einen richtigen Samba mit 50.000 Leuten. Denn ich kam mir auf die tolle Idee, mich am 26. September tätowieren zu lassen. Liebe Zuhörende, ja, ich habe es getan. Meinen Unterarm innen von der Armbeuge bis zum Handgelenk ziert nun Animal aus der Muppet Show. Das ist natürlich auch Stress für den Körper. Also konnte sich mein Körper dazu wirklich entscheiden, was mache ich jetzt? Mache ich das jetzt mit dem Knie? Mache ich das mit der Erkältung? Mache ich das mit der literally offenen Wunde, da ist schon der erste Anglizismus, die da auf dem Arm ist? Und ich habe gestern gemerkt, die Erkältung...
Du hast deinen Organismus komplett verwirrt.
Ja.
Du hast das eine mit dem anderen übertüncht quasi.
Ja, und gestern habe ich gemerkt, okay, die Erkältung wird langsam besser, denn diese verheilende Tätowierung, die hat gejuckt, ich wollte mir den Arm abbeißen. Ja, aber ja, es wird alles gut, alles wird gut. Lass bei dir alles in Ordnung?
Bei mir ist alles gut, abgesehen von den kleinen Hüsterchen und Schnüpferchen, die so durchs Land reisen und auch an meiner Haustür Halt machen, alles in Ordnung.
Da habe ich gewonnen.
Du hast eindeutig gewonnen.
Ja, ob man sich über so einen Gewinn freuen soll, weiß ich nicht.
Nee. Gewinnbringend, lieber Brian, ist auf jeden Fall auch immer unsere Zuhörenden.
Oh, diese Überleitung. Ja! Du bist gut. Mit meiner Hilfe kannst du der Beste werden.
Sabrina schreibt, in der Besprechung von Brians Sternstunde habt ihr über weitere Folgen mit Tenornamen im Titel gerätselt. Mir fiel da spontan noch ein Hippie namens Willy ein. Stimmt, ne Brian, da ging's um die Tenornamen in den deutschen Episodentiteln. Im Englischen kommt's ja so gut wie nicht vor, weil das ja alles Songtitel sind. Das haben wir ja bloß im Deutschen, Brians Sternstunde, da kommt eben ein Tenorname drin vor, ein Tenorvorname, Hippie namens Willy. Bernard hat uns etwas Gleichlautendes geschrieben, der sagte auch ein Hippie namens Willy. Lars ebenfalls hat uns nochmal alle drei Folgen mit den Namen aufgezählt. Brians Sternstunde, Hippie namens Willy und Erik, wo bist du? Und der Nikolas ergänzte dann noch die Folge Bruder Neil. Ja, stimmt, gehört jetzt zwar nicht zur Tenor-Kernfamilie, aber Neil ist auch ein Tenor. Also kämen wir nach dieser aktuellen Zählung, ich hoffe, wir haben jetzt keinen ausgelassen, kommen wir auf 4 Episodentitel im Deutschen mit einem Tenor-Vornamen. Jetzt haben wir sie alle beisammen. Deswegen so. Danke Sabrina, danke Lars, danke Bernard und danke Nikolas.
Und danke an Neil Rodney Tenor.
Neil Rodney Tenor. Ich verfechte auf jeden Fall nicht diese Theorie. Matthias schreibt, zu der letzten Folge Brians Sternstunde noch eine Anmerkung beziehungsweise ein Deutungsversuch meinerseits. Wenn im Englischen von City Hall die Rede ist, dann kommt mir dabei die Redewendung to fight City Hall in den Sinn. Ich kenne das zwar mehr unter you can't fight City Hall, was wohl du kannst gegen die da oben nichts ausrichten. Lars als Übersetzungswissenschaftler kann da sicherlich genaueres sagen. Aber im Kontext amerikanischer Kleinbürger gegen Muhammad Electronics würde das durchaus passen. Was meint ihr dazu? Also, die Redewendung gibt es. Und ich bin da tatsächlich nicht drauf gekommen. Und deswegen finde ich das klasse, dass der Matthias das hier ausgegraben hat, weil You can't fight City Hall hatte ich bisher immer so abgespeichert, dass du eben nichts gegen die da oben, die herrschende Schicht, das Establishment, was auch immer ausrichten kannst. Aber man kann das natürlich noch erweitern auf große Firmen und das passt auch wieder auf diesen Verbraucher-Ad, der sich das offenbar, dieses Fighting City Hall auf die Fahnen geschrieben hat. Und er meint damit wahrscheinlich, meint damit sowohl Behörden, Regierungen und große gesichtslose Unternehmen, vor denen man oft als Normalsterblicher hilflos steht.
Entschuldige bitte, da ist er ja schon wieder, ja. Dieser Name. Verbraucher-Ad. Gott. Aber ja, würde ich mitgehen, tatsächlich, ja. Ja.
Da gehen wir beide mit.
Ja, da gehen wir mit.
Und zu guter Letzt, lieber Brian, haben wir eine echte Postkarte aus dem Sauerland bekommen. Hör mal her. Hörst du das?
Stopp. Stopp.
Ja?
Es ist mir völlig egal, was draufsteht. Dieser Mensch, der das getan hat, kriegt so viel Liebe von mir. Eine Postkarte? Wie geil ist das denn?
Ich muss wirklich zurückdenken, wann habe ich die letzte Postkarte bekommen? Aus dem Urlaub kriegst du die schon gar nicht mehr, obwohl das eigentlich immer eine schöne Sache war früher. Wann kriegt man heute noch eine Postkarte? Ich komme mir gerade richtig wertvoll vor. Und das ist eine lustige Ansichtskarte von unserem Hörer Guido, der sich hier explizit Nachtdienst-Guido nennt, Brian.
Oh,
er ist ja... Ja, er ist ja mittlerweile nicht mehr der Einzige, der uns bei nächtlichen Aktivitäten hört, ne?
Ja.
Sollen wir denn vielleicht lieber leiser podcasten fortan, Brian? Sollen wir das vielleicht ein bisschen leiser sprechen, dass wir hier niemanden stören oder so?
Warte kurz. Nee, aber nehmt das Geld!
Nee, aber ganz im Ernst, ich finde das toll, dass ihr uns mit auf Arbeit nehmt, in den Bus, in die Bahn, auf den Spaziergang mit dem Hund, dass wir euch Gesellschaft leisten dürfen beim Geschirrspülen. Vielleicht nimmt es auch jemand zum Kacken mit, aber auch das ist alles legitim, wenn es mal wieder länger dauert. Ne? Also diese Postkarte, lieber Guido, bekommt bei mir jetzt einen Ehrenplatz. Deswegen nochmal herzliche Grüße nach dem Sauerland. Woll.
Und was steht da drauf? Nun auf der Postkarte?
Er hat uns auf diesem Wege seine Lieblingszitate zukommen lassen. Und die hören wir dann ja, oder sagen wir die Top 10 der Lieblingszitate aus der ersten Staffel, hören wir am Ende dieser Episode. Also bitte dranbleiben.
Freu.
Und damit wäre ich durch.
Ja, denn wir sind ja schließlich nicht am Ende der Episode, sondern am Anfang. Und dann ist es natürlich meine Aufgabe, ich wollte sagen, es ist meine Duty. Ja, okay, ich hab's gesagt. Dem Lars vorzugreifen, bevor er mich fragt, was für eine Folge wir heute besprechen, sage ich das nun einfach. Wir sind, das ist ein bisschen traurig, bei der letzten Folge von Staffel 1, aber wenn irgendjemand denkt, wir machen nicht weiter, dann hat er sich geschnitten, denn wir husten demjenigen, was?
Ja,
bevor das ich jetzt,
passt zu meinen Bronchien gerade.
Ja, zu meinen auch. Aber bevor ich jetzt noch weiter ausschweife, wir sprechen heute über Der blinde Passagier, a.k.a. Come Fly With Me. Merkt euch, liebe Zuhörende, Come Fly With Me, das wird uns zweimal in dieser Folge noch begleiten, beziehungsweise auffallen. Come Fly With Me, das ist ein Song von Jimmy Van Heusen und Sammy Kahn. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich hatte auch jetzt nicht die Intention.
Aber ich glaube, es ist ein Evergreen. Die Interpreten sagen mir allerdings nichts.
Behalte mal Evergreen im Hinterkopf, wenn wir im Flugzeug sind. Die Erstausstrahlung bin ich natürlich noch schuldig. Wie immer in den USA, früher als in Deutschland. Und zwar, wie gesagt, in den US of A am 11.05.1987 und in Deutschland am 3.05.1988.
Jo.
Ja, wollen wir gleich in den Prolog reinspringen? Hast du Bock? Ja.
Prolog im Tonzimmer. Ich zieh das jetzt durch. Ich hab das versprochen, ich zieh das durch.
Das Tonzimmer. Ah, sehr schön. Da fällt mir noch was Spontanes ein für später, aber das sage ich dir jetzt nicht. Auf. Es ist das Tanner-Wohnzimmer. Alf liest eine Zeitschrift. Willy kommt herein. Und Alf ist vollkommen aufgeregt, weil er hat was gewonnen. Er hat wirklich was gewonnen. Und Billy sagt, du hast eine Ausgabe von der Katzenliebhaber gewonnen? Ja, aber es ist Betrug, es sind keine Rezepte drin. Da geht's ja schon mal los. Die Diskussion geht weiter um, wo das denn herkommt, ne? Und er hat halt einfach diese Marken da hingeklebt und hat das weggeschickt und jetzt hat er das alles gewonnen. Willy sagt, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt, er sagt, wie viele von diesen Marken hast du genau verschickt? Die Zahl, was Alf sagt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber Willy möge doch mal bitte vor der Tür schauen und Max Wright macht die Tür auf und dann fließt da eine Masse an Zeitschriften.
Der Zeitschriftenstapel erbricht sich ins Wohnzimmer.
Genau. Und wie es halt so ist, ne, Willy sagt, du hast nichts gewonnen. Du hast Dutzende von Zeitschriften abonniert. Und die Antwort von Alf ist einfach nur, ja, das erklärt auch dieses persönliche Dankschreiben von Ed McMahon. Und da ist meine erste Frage. Lars, wer ist das?
Ach Gott, Alf, der Abonnent des Jahrtausends, erhält ein persönliches Dankschreiben von Ed McMahon. Dieser war nicht nur 30 Jahre Sidekick von Johnny Carson in dessen Show und langjähriger Moderator von Star Search in den USA. Nein, er war eben auch das Gesicht der American Family Publishers, also einer Firma, die erfolgreich Zeitschriftenabos verhökerte. Und zwar, indem sie das Ganze mit Preisausschreiben kombinierte. Und Ed McMahon war der AFP-Markenbotschafter, könnte man sagen, und lief auch immer mit diesen übergroßen Schecks durch die Gegend. Vielleicht erinnert sich noch jemand an seinen Gastauftritt in Scrubs. Da wurde das ebenfalls persifliert, dieses Hallöchen, hier kommt die Glücksfee. Das ist Ed McMahon, das Gesicht dieser American Family Publishers.
Cool, weil ich wusste ja, dass du recherchierst. Und ich wusste genau, dass ich nicht recherchieren muss, weil du recherchierst. Und deswegen habe ich dich gefragt und du hast recherchiert und jetzt bin ich schlauer. Jetzt habe ich sehr oft recherchiert gesagt.
Ich habe recherchiert, weil ich wusste, dass du nicht recherchierst, weil ich recherchiere.
Ja, weil du bist der Rechercheur. Ja. Und recherchierst in der Regel in der Schulaula oder im Tonzimmer.
Du möchtest vermutlich jetzt gleich aus dem Prolog rausgehen, über die Anfangsmucke rübergehen und in die Küche gehen. Aber ich hätte noch was zum Prolog im Tonzimmer.
Bitte.
Das Frauenmagazin, dessen Marke Alf immer noch am Gaumen klebt,
stimmt,
wird im Original namentlich genannt. Es ist Redbook.
Nie gehört.
Die gedruckte Ausgabe gab es fast 116 Jahre lang, und zwar von 1903 bis 2019. Und online gibt es Redbook immer noch.
Krass. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Außer diese eine Frauenzeitschrift, das klebt mir noch am Gaumen.
Wir gehen rüber in die Küche, Küche 1, und diese Küchenszene geht nachher auch wieder ins Tonzimmer über.
Genau, wir recherchieren jetzt mal weiter in der Küche. Startet schon wieder monstermäßig. Ich bereite das für euch, liebe Zuhörende, jetzt schon mal vor, weil das werde ich später benötigen. Es erfolgt ein kurzer Dialog. Ich fange an mit Lynn, Alf und danach Brian. Okay? Ihr habt's. Lynn, Alf, Brian. So, hier ist dein Cappuccino. Streichst du keinen Parmesan drüber? Das werde ich erledigen.
Und es ist im Original kein Parmesan, es ist Grated Cheese, es ist Reibekäse.
Reibekäse.
Genau. Ich mache dir schön Spaghetti mit Reibekäse und du spülst hinterher, weißt du.
Ich wusste genau, dass du das sagen wirst. Horst. Steckst auf die Tahino.
Gut, es geht lustig weiter mit diesen Gewinnspielen, ne? Oder mit diesen Fallen, die Alf gestellt werden.
Ja, ja, denn er hat diesmal wirklich was gewonnen. Und zwar Ponyreiten für Brian, Tennisstunden für Lynn, romantisches Abendessen für Kate und Willy und für mich einen sprechenden Toaster. Willy entzerrt das Ganze und die Familie diskutiert so ein bisschen und Alf sitzt einfach am Küchentisch und sagt, vielleicht habt ihr mich nicht verstanden. Einen Toaster! Ach so, stimmt. Das darf man ja nicht.
Das mit dem Sprechen kommt später erst. Das ist die Überpointe, ne?
Stimmt. Genau. Und er sagt eingangs, weil es ist später noch, was heißt wichtig, aber es passt halt. Diesmal hat der liebe Alfie wirklich was gewonnen. Alfie. Genau,
der liebe Alf. Genau. The Alpha.
The Alpha. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall, die Conclusio des, in An- und Abführung, Gewinns ist, dass es eben eine Immobilienkampagne ist. Das ist scheinbar, da habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber vielleicht hast du das, aber ich kenne das aus irgendwelchen Dokus, Sitcoms, man kennt es ja, das war ja zu der Zeit in den USA Usus, dass man die Menschen quasi wie eine Tupper-Party irgendwie eingeladen hat in so einen Häuserkomplex, damit die sich dort Ferienwohnungen oder Häuser kaufen und so. Da wird genau. Wohl man gelockt mit
auch dieses Timesharing, ne, war dann irgendwann mal ziemlich groß. Also in meiner erweiterten Familie haben da Menschen auch Anteile an so einer Ferienanlage und können dann eben zu bestimmten Zeiten dort dann Ferien machen.
Ja, und es ist eine 7-stündige Autofahrt und sie möchten das nicht machen. Und Alf, du hast nichts gewonnen. Und dann kommt eben dieser kurze Einwurf von Brian, Alfie.
Ja. Als Alf sagt, dass er wirklich was gewonnen hat und William fragt, was denn, 11 Schallplatten für einen Penny? Da wird dieser Einwurf gar nicht erklärt. Das war nämlich auch so eine fiese Abrufhalle. Du bekamst tatsächlich 11 Schallplatten für einen einzigen Penny, den du einschickst. Okay. Und daran schloss sich aber ein Schallplatten-Abo an, bei dem du ebenso viele Schallplatten zum regulären Preis plus Versandkosten abnehmen musstest. Also quasi ein Record Club. Erinnert mich so ein bisschen an diese Buchclubs, die es hierzulande auch mal gab.
Ja.
Wo du dann regelmäßig ein Buch bekamst.
Mhm. Bertelsmann zum Beispiel.
Sowas in der Art, genau.
Fällt mir da ein. Das habe ich vergessen, stimmt. Was hast du diesmal gewonnen? 11 Schallplatten für einen Penny? Sehr gut.
Aber wie geht's denn jetzt hier weiter eigentlich?
Ja, wir springen jetzt dahin, wo es klingelt und Willi geht raus und dann sagt Alf einen Satz, den ich verstehe den Kontext im Deutschen nicht. Er sagt, die betrügen ein Kind? Ich habe das nicht verstanden.
Weil er daran denkt, dass das Ponyreiten für Brian dann flach fällt. Also quasi Brian zu ködern mit diesem tollen Ponyreiten und dann steckt dahinter so eine fiese Timesharing-Masche.
Okay, gut. Weil da habe ich echt in der Vorbereitung 3, 4, 5 Mal zurückspult und das auch nochmal angedacht. Hä? Verstehe ich nicht.
Ist im Original aber genauso.
They trick a child?
They lied to a child.
Ah, okay. Gut, liebe Zuhörende. Wir machen da jetzt nicht extra, dass der Lars mich wieder verarschen kann mit unserem Gaststar-Alarm-Chor, denn der jetzt kommt, ist ja eigentlich schon kein Gaststar mehr. Cast.
Jawohl.
Sondern gehört zum Cast. Auftritt Trevor Augmanic, der eine Mülltonne dabei hat. Und was mich da fertig macht, das ist einer von, ich glaube, 2 oder 3 so Mini-Zwischeneinwürfe, die Willy bringt, weil Trevor läuft an ihm vorbei mit der Mülltonne und man hört so ganz leise, oh, bitte kommen Sie doch rein. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Ihre Mülltonnen in letzter Zeit relativ voll sind. Ja, wir haben einige Zeitschriften abonniert.
Gut. Diesmal passt es gut zusammen.
Es ist echt gut. Auf jeden Fall kommen sie dann irgendwie da zusammen, dass die Augmanics auch ständig, also auch solche Werbebroschüren bekommen. Die Parfümproben hat Trevor natürlich behalten, weil Rackle hat ja bald Geburtstag. Auch so schön.
Mann.
Aber sie haben auch, denn prove me wrong, ich glaube, Willy hat immer noch dieses Schreiben von dieser Immobilienfirma in der Hand. Ja, doch hat er, weil Trevor sagt, die haben auch so ein Ding erhalten von Rancho Immobilien. Das ist fast so gut wie Muhammad Electronics. Aber um den Plot zu verdichten, Trevor ist völlig, also für mich merkt man in dieser Szene, dass Trevor Augmanic, dass er die Tanners wirklich mag. Denn ja. Er sagt, ja, wollen wir nicht zusammen hinfahren? Und Willy sagt, nein, das sind 7 Stunden Autofahrt. Und Trevor sagt, wir können auch, mit dem Flugzeug ist es nur 1 Stunde. Ja, wer soll das bezahlen? Ich kann sie fliegen. Und da, wir wissen ja aus dem Kakerlak, dass Trevor in Korea war. Und jetzt wissen wir auch, was er in Korea gemacht hat. Er war Pilot.
Ja, dass er da keine Zeitung ausgetragen hat, ist mir vollkommen klar, aber ja.
bis ihm die Brüder ein Splitter in die Seite gedingst haben. Möchten Sie mal sehen? Und dann kommt der zweite stille Satz von Willis. Nein, ich glaube, Sie ihn auch so.
Da ist mir was aufgegangen. Als Trevor seine Kriegsverletzung anspricht, kam mir wieder in den Sinn, dass wir uns beim Fenster zum Garten darüber unterhalten haben, dass Trevor keiner geregelten Arbeit nachgeht.
Mhm.
Er könnte eventuell ein Kriegsversehrter sein.
Ja. Versehrt wird er Veteran, ja.
Ein Veteran ist er auf jeden Fall. Das mit Korea wussten wir ja schon aus der vorherigen Folge. Ja.
Auf jeden Fall kommt Kate rein. Das ist ein ziemlich peinlicher Moment, weil Trevor gerade das Hemd so ein bisschen hochgemacht hatte und sie anguckt und sagt, oh, hallo Kate. Und das Hemd wieder reinsteckt. Und Kate ist etwas irritiert und Trevor sagt einfach nur, also, dann ist es abgemacht. Freitagabend auf dem Flugplatz. Das ist auch wieder so ein kurzes Comedy-Bit, wie Kate sagt, was ist abgemacht? Welcher Flugplatz? Und Willi nur, danke Trevor, auch danke für die Mülltonne. Welche Mülltonne? Nee, was für eine Mülltonne?
Ja, die Ereignisse haben sich für Kate überschlagen.
Sie haben sich wirklich überschlagen. Muss aufpassen, dass ich nicht durchlache, aber wenn ich zu sehr lache, dann kriege ich einen Hustenanfall und dann ist das sehr, sehr schlimm für die Zuhörenden. Auf jeden Fall diskutieren die Tanners die Tatsache, dass sie zum einen mit Trevor dahin fliegen und dass sie zum anderen ein Wochenende mit den Ogmanics verbringen. Ich glaube, Lynn bringt da auch noch irgendwie so einen messerscharfen Spruch. Aber diese Diskussion, ich fand
sie jetzt nicht. Es ging, glaube ich, um Trevor in der Badehose.
Ach so, wir müssen uns aber nicht bis Ogmanic in der Badehose ansehen. Natürlich, also nur zu meiner Verteidigung, liebe Zuhörende, es gibt so manche Dialoge in den Folgen, denen messe ich persönlich nicht so eine wirkliche Wichtigkeit bei. Und außerdem sollt ihr euch die Folgen ja auch ansehen. Was ich mache, ist das, wo ich kaputt gehe. Oder wo mir, dazu kommen wir später, wo mir mein Getränk aus der Nase läuft vor Lachen. Aber egal, lassen wir das. Es geht natürlich darum, was machen wir mit Alf? Weil sie können ihn ja nicht mitnehmen, sie können ihn nicht hier entlassen. Oh, er hat seit Monaten keinen Brand mehr gelegt. Es ist unglaublich.
Gott, wie viele Waren es. Mein Gott.
Und dann... Wer kommt durch die Küchentür, Lars?
Unser außerirdischer Knuddelchaot.
In was für einem Outfit?
Reif für die Insel.
Hawaii-Hemd, Sonnenbrille und ein kurzes trockenes Ich bin soweit. Sie erklären ihm, dass es nicht geht. Er versucht zurück zu argumentieren. Schlussendlich, er darf nicht mit. Und Kate sagt, wir bringen dir auch den sprechenden Mixer mit. Es ist ein Toaster! Und ausgeleitet wird das Ganze, wie ich finde, auch nochmal mit dem Monster-Ding, weil die Tanners verschwinden dann in die Küche. Alf bleibt zurück und ruft einfach noch. Er sagt, was er vorher sagt, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ne? Gut, bleibe ich halt hier allein. Ne? Und macht euch keine Vorwürfe. Dann geht die Küchentür auf. Und Willi sagt, ich habe keine Schuldgefühle. Und Alfs Antwort, die diesen Akt ausleitet, ist, dann hast du mir wohl nicht richtig zugehört.
Verdeutlicht Alf nicht noch den Unterschied zwischen einem Toaster und einem Mixer?
Ja. Genau. In einen Mixer kommen Katzen.
Ist doch ganz einfach auseinanderzuhalten. Ich weiß gar nicht, was die Tanners haben. Na gut.
Fliegen wir mal Richtung Akt 2.
Oh, das ist eine ganz kurze Szene, jetzt diese erste Flugzeugszene. Flugzeugszene.
Da habe ich mir tatsächlich auch nur 3 Sätze notiert.
Mhm. Ich habe mir einen notiert.
Wir sind im Flugzeug. Die Fragen, die ich an dich habe, die habe ich in meinem Kopf. Trevor fliegt. Es ist offensichtlich ein Flugzeug, mit dem man Fracht transportiert. Und er singt Come Fly With Me. Ist es etwa dieser Song?
Ja.
Der hat das, dachte ich mir. Steht nämlich hier, Lars, singt Trevor den Titel der Folge? Ja, ja, es ist so.
Ich habe jetzt nicht verglichen, ob die Melodie stimmt in beiden Fassungen. Aber alles andere wäre ja absoluter Käse, oder?
Ja, ist richtig. Es ist Captain Ockmanic speaking. Zu ihrer Rechten sehen Sie die Giftmüllhalde von Mist, vergessen.
Tralala.
Trevor fliegt offensichtlich Schweine und Lynn beschwert sich. Oh, nee, ich muss das für einen unserer regelmäßigen Zuhörenden, muss ich das machen. Lynn. Ich darf sie nicht mehr Lynn nennen, muss sie Lynn heißen. Also Lynn ist schlecht, weil zum einen sie gegen die Flugrichtung sitzen und zum anderen Trevor scheinbar Schweine geladen hat. Denn das ist ja nicht sein eigenes Flugzeug, er fliegt Dinge von A nach B für einen Freund von ihm, vielleicht derselbe, der die Fleischtombola gewonnen hat, man weiß es nicht. Und Trevor hat sichtlich Spaß, denn er ist wirklich, er schmettert einfach weiter. Wie ist der Satz, den du dir aufnotiert hattest, Lars?
Trevor singt tatsächlich den Episodentitel Come Fly With Me, Punkt.
Ja gut, okay. Gut, dann landen wir mal in Akt 3. Sie sind im Hotel angekommen und den Tanners gefällt es eigentlich ganz gut und Willy sagt dann einfach nur, das ist doch wirklich ganz schön, ich frage mich, wo der Haken ist. Und jetzt kommt er. Der
3, 2, 1,
Gas-Alarm. Ich dachte, ich krieg dich diesmal damit, indem ich einfach nur kurz Gas-Alarm sage. Mist. Verdammt, werde ich es jemals schaffen in diesem Leben? Liebe Zuhörende, stimmt ab.
Die Telefone sind bis Mitternacht geschaltet. Archie Hahn heißt der Schauspieler. Archie Hahn der Dritte, der hier den Bill Lohman verkörpert, den Salesmanager mit dem gewinnenden Grinsen, der aber nie eine Chance hatte. Archie Hahn hat auch schon ein halbes Jahrhundert im Film- und Fernsehbusiness auf dem Buckel fürs TV. Hätten wir da zum Beispiel Gastauftritte in The Bob Newhart Show, Männerwirtschaft, Einsatz in Manhattan, Straßen von San Francisco, Herzbube mit zwei Damen, Madam's Place hatten wir ja auch schon mal hier, Remington Steel, Love Boat, Doogie Howser, Harrys wundersames Strafgericht, Erie Indiana, oh die Serie, die fand ich toll, und Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Und dann noch fürs Kino gearbeitet. Ich sag nur Cannonball, ein Draufgänger in New York, Die Reise ins Ich, Gremlins 2 immerhin, Misery, Small Soldiers. Und manchmal war auch einfach nur seine markante Stimme gefragt, zum Beispiel für Synchronisationen, sowohl in Real- als auch in Zeichentrickfilmen. Das ist Archie Hahn, der Dritte. Meine Verneigung.
Da ist ja schon wieder die Bob Newhart-Show, ne?
Ja. Ja, ich sag, das muss alles dieselbe Casting-Agentur sein, das hatte ich ja schon mal gemutmaßt.
Ja, stimmt. Und eben jener Salesman geht halt auch direkt ins Verkaufsgespräch und Willy sagt nur ganz trocken, da ist der Haken. Er moderiert es wirklich richtig gut, aber sie werden begeistert sein, wenn sie unseren Lichtbildvortrag gesehen haben.
Das ist so krass, er macht den Schrank auf und sofort geht's los. Das ist irgendwie, als wenn das mit irgendeiner Lichtschranke, irgendein Sensor ausgelöst wird oder so und schon zack, geht der Film ab.
Ja. Die Mutter sagte, vielleicht haben Sie Verständnis dafür, wenn wir uns das später ansehen. Wann später? Viel später.
Viel später.
Na gut. Er zieht ab. Ne? Und die Tanners sollen sich doch hier im Hotel wohlfühlen. Wenn sie irgendwas brauchen, er ist immer in einem Golfkart hinter ihnen.
Das hatte ich schon wieder vergessen.
So. Oh ja.
Ist Hochsommer, ich schwitze. Mann.
Ja, ich schwitze auch. Das hat aber vielleicht andere Gründe. Egal, denn er zieht jetzt wirklich ab und die Tanners wollen es wirklich genießen und machen die Schlafzimmertür auf und da sitzt der Außerirdische auf dem Koffer. Und es ist nicht Michu, es ist die Puppe.
Ja.
Oder? Ja. Und damit bleiben wir noch in Akt 3, aber wir blenden um, denn wir sind immer noch im Hotelzimmer. Alf und Willy sitzen am Tisch. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht mehr parat, wie dieser Dialog anfängt, aber was ich mir... Also schlussendlich geht es darum...
Ist Schokolade?
Das habe ich mir aufgeschrieben. Er versucht sich zu erklären. Nein, Willy fragt, was los ist und Alf antwortet und sagt, ist das Schokolade? Und Max fragt, knallt die flache Hand auf diesen Teller und zieht ihn zurück. Und wie er das denn gemacht hat, in Kates Koffer, na toll, meine Kleider werden voller Haare sein. Nein, deine Kleider hängen feinsäuberlich zu Hause im Schrank. Alf, wir haben dir diesbezüglich vertraut. Ja, und ich habe euch vertraut wegen des Toasters.
Aber ich kann ihn hier nirgendwo sehen.
Ja, genau. Und er ist doch, er sieht sich auch als Familienmitglied und er möchte doch mit den Menschen zusammen sein, die er liebt. Und ich will diesen Toaster. Es ist, und würde es nicht noch absurder werden, hört man das Altbekannte, was man aus 167 Hemdel auch kennt. Hey, Tanner! Alf soll sich im Schlafzimmer verstecken. Willy rückt noch den Stuhl an den Tisch, macht die Tür auf. Hey, sieht so aus, als wären wir wieder Nachbarn. Es ist so großartig. Und eigentlich überlegen sie sich ja, wie sie wieder nach Hause kommen.
Ja, Trevor möchte aber lieber die Show in der Halle ansehen und die Tenors dazu einladen. Ja. Und im Englischen ist der Begriff Floor Show der hier fällt. Und die Übersetzung Show in der Halle ist hier nicht so glücklich. Eine Floor Show ist im Englischen ein feststehender Begriff für so eine Kabarett- oder Varieté-Veranstaltung, die in einem Nachtclub oder im Restaurant aufgeführt, ja, in der Regel während oder nach dem Essen. Also man könnte sagen, so eine Art Dinner-Show, ja. Deswegen Show in der Halle, Floor-Show ist so.
Auf jeden Fall versuchen sie Trevor irgendwie klarzumachen, dass sie wieder nach Hause müssen. Und Lynn sagt, ich muss zum Unterricht. Und die Antwort von Trevor ist, am Sonnabend? Was sagt sie da, zum Fahrunterricht?
Verkehrsunterricht oder sowas, ne?
Verkehrsunterricht, genau. Aber die Maschine ist halt nicht verfügbar, ne, weil sie gehört Trevor schließlich nicht. Und Trevor hat sichtlich Spaß. Ne? Genießen wir noch die Zeit hier. Gehen wir ein bisschen tanzen. Und John LaMotta tanzt aber wirklich durch dieses Hotelzimmer.
Ja, Trevor ist in dieser Szene unglaublich gut gelaunt. Als ob es ihn belebt, dass er mal vor die Tür kommt. Oder dass er mal wieder fliegen durfte. Also er wirkt unternehmungslustig. Leichtfüßig, seine kleine Tanzanlage hast du schon erwähnt. Superb. Im Englischen tanzt er den Hustle.
Den Hustle?
Und ich finde seine gute Laune fast ansteckend, Brian. Also er kommt mir ja unheimlich sympathisch rüber, wenn ihr euch die mal genauer anguckt.
Ja. Und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es ist dieses Rauskommen aus dem Alltag und dass er wahrscheinlich wie der ein oder andere gern Auto fährt. Er fliegt halt gern. Und er ist ja scheinbar auch ein guter Pilot. Aber Kate würde gerne, aber sie hat nichts anzuziehen. Was war denn da in ihrem Koffer? Der wog ja fast eine Tonne. Ja. Sonnencreme, lalala. Und Lillyn sagt, Mami neigt zu Sonnenbrand. Und was Max Wright da macht, ist dir das aufgefallen?
Nein, jetzt komm, hau raus.
Er macht so eine Geste, so... So nach dem Motto, oh Gott sei Dank, wir haben uns nochmal gerettet. Musst du dir nochmal angucken, ist echt gut. Die habe ich auch 5, 6 Mal zurückspult.
Ihr seid total glaubhaft, eine Tonne Sonnenmilch. Mein Gott.
Ja. Aber Trevor ist scheinbar ein Problemlöser, denn ist kein Problem. Rackle leiht ihnen was. Ne? Und sie sehen es dann später und er geht aus dem Zimmer und dann hört man noch dieses Rackle.
Oh, da muss ich reingrätschen. Trevor stürmt raus, um Kate etwas aus Rackles Garderobe zu organisieren. So. Man hört ihn auf dem Flur noch Rackle rufen und im Englischen sagt er lustigerweise nichts. Obwohl man ja sieht, wie er im Flur grüßend oder eine Unterhaltung beginnt, diesen Finger hebt, ne, so diesen, hey, diesen, ne, mit dem Finger so.
Vielleicht wollte er sich auch verabschieden von den Tanners.
Nee, er guckt tatsächlich schon den Flur runter.
Ah.
Und da meinte man wohl im Deutschen dieses Rackle einzubauen, weil passt ja. Man fragt sich ja im Englischen, wen hat er da auf dem Flur gesehen?
vielleicht einen Pagen. Er ist gut gelaunt. Willy macht die Tür zu und wir springen. Mir fällt, liebe Zuhörende, leider gerade nichts Unsinnigeres ein. Das klingt tatsächlich sinnvoll. Wir springen in Akt 4. Wir sind allerdings immer noch im Hotelzimmer, aber es ist Nacht. Und Lynn und Brian schlafen im Wohnzimmer und Willy kommt scheinbar, was heißt ja scheinbar, es muss natürlich das Elternschlafzimmer sein.
Ich glaube aber nicht, dass es nachts ist. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr früh morgens. Früh. Weil kommt ja Trevor ja nachher noch rein. Das wird ja nicht nachts passiert sein.
Gott, erinnere mich nicht da dran, das wird ja großartig.
Ich freue mich schon drauf, weil ich sag's dir gleich.
Oder, oh Gott, da kommt ja, oh, Jesus. Ach, du lieber Himmel.
Also was hat denn Willy aus dem Schlafzimmer gescheucht?
Lynn wacht auf und fragt natürlich, Daddy, was machst du denn hier? Er konnte nicht schlafen, denn er hat die ganze Zeit die Marnix schnarchen gehört. Schnarchen sie dann beide, ja, abwechseln. Wie in einem Streitgespräch. Hast du denn gar nichts gehört? Doch, aber ich dachte, das wäre die Klimaanlage.
I thought it was the ice machine.
Die ice machine? Ich dachte mir sowas.
Weil die steht ja gerne immer bei solchen, in solchen Ferienanlagen steht die ja irgendwie den Gang runter oder in der Lobby oder so steht so eine Eismaschine, wo man sich Eis holen kann für kalte Getränke. In warmen Gegenden natürlich wahrscheinlich. Nur.
Genau.
Brian, ist das jetzt der Augenblick, wo Willy die Absenz der außerirdischen Lebensform bemerkt?
Ja, und da habe ich mich gefragt, hat er auch im Wohnzimmer geschlafen? Ja, wahrscheinlich.
Neben seinem besten Freund Brian, würde ich sagen, ja.
Panik. Wo ist Alf? Kate! Alf ist verschwunden. Licht an. Kate kommt aus dem Schlafzimmer. In diesem Moment geht die Hotelzimmertür auf. Wie wenig überraschend, ihr werdet es ahnen, liebe Zuhörende. Der Außerirdische kommt rein mit einem Stock über der Schulter, an dem drei Fische hängen und sagt, was soll der Lärm? Um mit Goethe zu sprechen.
Das war schön reingemogelt in die Mundbewegungen der Puppe. Ja.
Was soll der Lärm?
Schön.
Und wo er denn war? Und er hat Katzenfische gefangen, aber es hätte dich doch jemand sehen können. Nein, das Hotel ist ein Friedhof vor Sonnenuntergang. Nee, vor Sonnenaufgang, Entschuldigung. Und es sollte ja eine Überraschung sein. Er wollte die Katzenfische ans Bett servieren.
Im Englischen ist das Hotel eine Leichenhalle.
Oh Gott. Je, hilf mir mal. Was heißt Leichenhalle nochmal auf Englisch? This place is a morgue before sunset? Mhm. Oh Gott. Da sind wir wieder bei Schärfer im O-Ton.
Ja.
Ja.
Aber nicht unbedingt immer besser. Das haben wir ja auch schon festgestellt.
Das ist richtig. Scharf ist scheinbar auch Trevor. Die war gut. Dann es klopft wieder an der Tür. Hey, Tennis! Das ist so großartig. Alf, versteck dich im Schlafzimmer. Nein, ins Bad, ich muss die Fische putzen. Auftritt Trevor Ogmanek im Bademantel. Morgenstund hat Goldimund, was? Hey, ihr seid ja alle schon auf. Und jetzt passiert das, wo ich vorhin schon sagte, ich habe den Fehler gemacht, bei dieser kurzen Sequenz was zu trinken. Und mir ist das Trinken aus der Nase gelaufen vor Lachen.
Ich hab spannst das mich echt auf die Folter. Was ist denn los?
Von mir aufputzen und so. Denn, aufgepasst, liebe Zuhörende. Alf, Kate, Trevor, Willy. Okay, ihr habt's. Alf, Kate, Trevor, Willy. Aus dem Off hört man, hey, wir haben ein Bidet. Unverständnis bei Trevor. Das ist Brian. Am Morgen ist seine Stimme immer etwas kratzig. Rasiert er sich denn schon?
Ja.
Ja. Ja. Ich mag keine Kinder mit Barts.
Grandios. Aber Trevors rasiert er sich denn schon? Macht im Englischen noch mehr Sinn. Sounds like he's shaving, sagt er im Original. Denn im Original hört man ganz laut den Elektrorasierer. Und den hörst du im Deutschen. Ja, aber nur so ganz unterschwellig, so dass ich nicht das Gefühl habe, dass Trevor sich darauf bezieht. Den hörst du so ganz, der geht im Gelächter, auf jeden Fall geht er total in dieser Kakophonie total unter. Und vergessen wir nicht, Alf entschuppt gerade die schuppenlosen Katzenfische mit dem Elektrorasierer. Und deswegen sagt Trevor im Original, sounds like he's shaving. Und ich hab das Gefühl, das rasierte sich dann schon, bezieht sich irgendwie auf die kratzige Stimme. So als ob er schon im Stimmbruch wäre.
Ja, ja. Und den Rasierer im Deutschen, den hört man erst später etwas leicht lauter, wenn der Dialog weitergeht. Ja,
aber nicht in dem Moment. Das fand ich eben so komisch.
Ja.
Aber es macht beides Sinn und auch Willis Retour. Ich mag keine Kinder mit Bart. Ist ja schon ganz witzig, aber im Original erlaubt Willy Brian nicht, einen Schnurrbart zu tragen.
Das ist ja fast noch besser. Aber das hat mich echt zerstört. Rasiert er sich jetzt schon? Ja, ja.
Mich zerstört das Nächste. Mich zerstört das Nächste, aber da kommst du vermutlich auch gleich drauf.
Schauen wir mal, ob es dasselbe ist. Auf jeden Fall sagt Trevor, nur wo wir schon auf sind, wollen wir nicht ein bisschen Pony reiten? Und ab dem Moment hört man in der deutschen Synchro den Rasierer. Na, und nee, sie möchten lieber im Zimmer bleiben. Aber es ist ja schließlich die Pflichtveranstaltung, wo jeder Gast hin muss. Kate? Ich weiß nicht mehr, wer. Es sind auf jeden Fall Kate, Willy und Lynn. Aber es ist dieses... Für jeden? Raus aus dem Zimmer? Alle zur selben Zeit? Und dann kommt dieser Schnitt auf Trevor, wo er die vierte Wand durchbricht und in die Kamera schaut und sagt, ja zum Teufel, was ist denn bloß los?
Ja. Und im Englischen sagt er so, fast beiläufig, aber eben direkt in die Kamera, yeah, what the heck, get crazy.
Aber auch wenn John LaMotta im Nachgang sagt, das war das Schlimmste, was er gemacht hat, ich finde, die Performance, die er in der Folge abliefert, die ist wirklich, also da hat er scheinbar Spaß. Vielleicht, weil es außerhalb des Settings, von dem Studio-Setting vom Tannerhaus war und er da vielleicht mal richtig schauspielern konnte. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Liebe Zuhörende, wenn ihr da Interpretationen habt, gerne an podcast@hare-im-thunfisch.de. Wir reden jetzt nicht über Thunfische, sondern über Katzenfische, denn ich werde immer besser. Das passiert immer bei den Folgen. Schließlich ist Trevor dann weg. Man sieht sich ja dann in der Lobby oder in der Halle oder wherever.
Stopp.
Ja.
Das mit dem Buffet ist im Deutschen etwas komisch. Okay. Trevor sagt, das Buffet ist schon seit 7 geöffnet. Und im Englischen sagt er, the buffet starts at 7 o'clock. Aber ich glaube, er meint abends. Ja. Denn in der nächsten Szene ist das nämlich eher ein Abendessen, wenn man drauf guckt, was die Leute essen und was sie trinken. Zum Beispiel trinkt niemand Kaffee. Das ist eindeutig ein Abendessen. Deswegen glaube ich, ist das hier ein Übersetzungsfehler, dass Trevor sagt, das Buffet ist schon seit 7 geöffnet, weil da bezieht er sich ja auf das Frühstücksbuffet, wenn überhaupt. Und im Original ist aber genau dieses Buffet gemeint, nämlich das Abendessen.
Genau. Alf ist weg. Ich krieg das Ganze nicht mehr zusammen, aber nur dieses kurze. Katzenfische haben keine Schuppen. Oh, und ich dachte schon, es liegt an deinem Rasierapparat. Ja,
da habe ich was gelernt. Das wusste ich nicht.
Dass Katzenfische keine Schuppen haben?
Mhm. Wusstest du das?
Ich wusste nicht mal, dass es Katzenfische gibt. Ich dachte, das wäre eine Erfindung.
Nee, Catfish.
Da ich ja Fisch sehr gerne mag. Muss ich da aber...
Kann das sein, dass du die unter einem anderen Namen kennst?
Vielleicht.
Nämlich Zwergwelse. Vielleicht. Katzenwelse oder
Zwergwelse. Ach, Katzenwelse kenne ich. Mhm. Ich glaube, der Wels per se hat keine Schuppen, weil der ja eher so ein Schlammfisch ist.
So ein Gründler, ne?
Ja. Mensch, da sind wir wieder bei der Biologie, wie bei Rodney. Ne? Ach ja, ist unglaublich.
Platella germanica, jawohl.
Hier lernt ihr noch was. Wir lernen in der nächsten Szene auch, Akt 5, das Abendessen. Ich bin da bei dir mit dem 7 o'clock, dass es das Abendessen ist.
Ja.
Auftritt Kate. in einem Kleid von Mrs. Ogmanik. Ich glaube, wir haben noch unterschlagen, dass als es darum geht, dass Rachel Kate gern was leiht, dass Trevor noch sagt, ach, Rachel lässt fragen, ob sie noch ein BH braucht. Ah, das ist in der Szene vorher. Mhm. Hier mit Buffet und bla. Ah, übrigens, Rachel lässt fragen, ob sie noch ein BH braucht. Auf jeden Fall sind sie beim Essen. Trevor hat sich anscheinend den Teller vollgeladen. Wir sehen jetzt auch endlich mal Rachel on screen, die ihn direkt maßregelt. Er soll bitte an seine Allergie denken und nicht so viel von diesen Schalentieren essen. Mhm. Sie diskutieren da kurz und, ne? Hey, Teller, sie essen ja kaum etwas. Ne? Ich mache mir Sorgen um unser Zimmer. Was für ein Quatsch!
Die Blicke der Ogmonics sind mal wieder unbezahlbar. Dass die Ogmonics die Tenners angucken und du siehst ihnen an, wie sie denken, Freaks. Ne? Das ist verkehrte Welt.
Und Willy ist schon wieder der Prügelknabe. Ne? Ich mache mir Sorgen um unser Zimmer. Wenn wir schon über das Zimmer sprechen, es wird geblendet ins Hotelzimmer. Lars, ich überlasse dir die Bühne, weil ich genau weiß, dass du dass es dir ein Fest ist, das jetzt in den Äther zu singen.
Im Original. Nicht besonders verschieden vom Deutschen. Allerdings im Original eine etwas hellere, noch roboterhaftigere Toaster-Stimme. Toast down. Oh, an diesen Toaster erinnert sich auch jeder Alf-Fan, oder?
Ja, ja. Definitiv.
Ich glaube, wir alle stehen morgens in der Küche, drücken die Taste runter und sagen
Toast.
Das kommt automatisch.
Also, wie ihr Zuhörende sicherlich bemerkt habt, Alf hat endlich den Toaster und er toastet. Und die Kamera schwenkt so ein bisschen rüber und da liegen Tonnen an getoastetem Weißbrot. Und er ruft den Zimmerservice an und ordert natürlich noch mehr.
Noch mehr Weißbrot und Soße Tatar.
Ja, stellen Sie es wie immer vor die Tür. Soße Tatar.
Was ist
das? Ich kenne nur Beef Tatar, aber es ist wahrscheinlich eine Fleischsoße. Die ist da. Eine Soße aus Romfleisch.
Ich weiß nicht, aber vielleicht kann uns jemand da draußen schreiben, was Soße Tatar ist.
Bitte. Und auf jeden Fall, bevor wieder zurückgeblendet wird zum Essen, verbrennt sich die Puppe die Pfoten am heißen Toast. Sie sind wieder beim Essen. Bill Lohman ist zurück.
Ja. Krass, wie unser Bill Lohman, ja, also umgarnen, Entschuldigung, das Wort fiel mir ja gar nicht ein. Das ist wirklich bedrängen. Also das kommt einem fast eklig vor, wie er Lynn bedrängt.
Ja. Sagen Sie es ihm. Nein, Mr. Lohman. Willy dann direkt auf. Möchten Sie Ihrem Vater nicht sagen, wie schön es wäre, wenn Sie erleben würden? Nein. Oh, sagen Sie es ihm. Nein. Sagen Sie es ihm. Nein. Und wie Willy dann direkt aufsteht. Mr. Lohman. Und dann lässt Bill Lohman halt auch, ne, so dieses typische ab, ja, und hier und da, na, es gibt natürlich auch immer einige, die nur wegen unserer Fischspezialitäten vorbeikommen, und da, in dem Moment läuft Trevor an ihm vorbei mit einem Teller voll Meeresfrüchte, ist auch sehr schön. Was jetzt kommt, das sage ich jetzt auch schon, das ist meine Lieblingsszene.
Und ich möchte das erweitern, lieber Brian, und sagen, es ist einer Bitte. Meiner liebsten Puppenmomente. Überhaupt.
Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Stopp. Da kommt ja noch vorher was. Wir haben da wieder so eine kurze Diskussion zwischen Rachel und Trevor wegen den Schalentieren. Er tut das ab und guckt in Richtung Willy und sagt, Sie haben ja gar nichts gegessen, sorgen Sie sich immer noch um Ihr Zimmer. Und Willy guckt einfach nur und sagt, nein. Und jetzt kommt dein Moment. Jetzt kommt er.
Einer meiner liebsten Puppenmomente. Alf rennt in absoluter Panik außen an der Fensterfront des Speisesaals vorbei. Und im Alf-Film gibt es eine ähnliche Szene. die aber weniger lustig als vielmehr dramatisch ist. Du kennst den Film ja noch nicht, Brian. Aber noch witziger finde ich fast noch, wie er dann den Rückweg antritt, den Feuerlöscher in der Hand. Sein Schritt hat sich jetzt deutlich verlangsamt und wirkt nun eher, und das ist eben dieses phänomenale Puppenspiel, er wirkt eher entschlossen als panisch. So nach dem Motto, ich gehe die Sache jetzt an. Oh, ich könnte mir diese Szene tausendmal angucken und ich bekäme nicht genug davon. Brian, geht es dir genauso?
Ich habe 10-mal zurückgespult.
Ja.
Es ist so großartig, wie die Puppe hektisch und die Frisur wackelt, ne? Und die Hände dazu. Und zurück mit diesem Feuerlöscher. Und dann immer wieder die kurzen Blenden auf William Kate. Es ist so großartig. So großartig. Aber der letzte Gag, der gehört Trevor. Denn Willy rennt natürlich sofort panisch aus diesem Restaurant, nenne ich es mal. Und Trevor sagt einfach nur trocken, ich habe ihn gewarnt vor diesem mexikanischen Essen.
Und das ist mexikanische Essen.
Und da habe ich einen spannenden, was heißt einen spannenden, eigentlich ist es ein logischer Fakt, habe ich da ausgegraben, in der lateinamerikanischen Synchronisation ist es kein mexikanisches Essen, sondern es ist Cantonese Food, also chinesisches Essen.
Ja, man disst nicht seine eigene Küche. Es sei denn, man weiß, dass sie abscheulich ist.
Und das ist die mexikanische Küche definitiv nicht.
No, Sir.
Das ist sie definitiv nicht. Nein, 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 nein.
Nein, nein, nein.
Ja, Alf ist ja beinahe geflogen in Richtung des Feuerlöschers und deswegen springen wir jetzt in Akt 6 ins Flugzeug.
Das ist eigentlich der krasseste Twist in einer Folge, den ich je gesehen habe. Also in der einen Szene sind wir noch im Speisesaal, sie sind noch am Essen. Alf schnappt sich den Feuerlöscher und in der nächsten Szene sind wir schon zurück im Flugzeug.
Ja.
Es bleibt der Fantasie überlassen, was in der Zwischenzeit alles noch passiert ist. Ein bisschen was erfahren wir ja noch.
Ja, richtig, denn Trevor sagt, ich dachte, man würde nur Rockstars aus einem Hotel schmeißen.
1:1 im Englischen, jawohl.
Sehr schön und gut. Willy sagt ja auch noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Auf jeden Fall hat der Fischgestank das ganze Hotel verpestet. Und wir lernen, dass Trevor auf dem Rückflug eine Ladung Schakale geladen hat. Da habe ich auch noch einen schönen Spruch. Aber Trevor geht's scheinbar nicht gut, denn er fragt Rackle, ob sie ihm eine Magentablette geben können und die wundervolle Liz Sheridan und auch die wundervolle Synchronsprecherin sagt natürlich, ich habe dich gewarnt vor den schalen Tieren, aber ich werde mir jetzt erstmal die Schulter einreiben. Die Hotels sollten die Gäste vor der Sonne warnen.
Typisch amerikanisch, ne?
Ja.
Man holt sich einen Sonnenbrand und gibt dem Hotel die Schuld. Das ist typisch amerikanisch. Ich verbrenne mir die Oberschenkel an heißem Kaffee und seitdem steht auf jedem Kaffeebecher The beverage you're about to enjoy is extremely hot. Ja. Das ist Amerika.
This is not America. No. Ach nee, das war David Bowie. Entschuldigung. Bevor ich zu sehr singe, gehe ich zu dem, was ich besser kann, nämlich zitieren. Sie sitzt natürlich wieder im Frachtraum, sie beklagen sich und der Außerirdische guckt durch den Vorhang und sagt, ihr habt nicht aufgehört, euch zu beklagen, seit ich den Brand im Hotel gelöscht habe. Dann kommt dieser Satz von Willy, der ist gar nicht so witzig, aber das Schauspiel dazu, du, zurück zu den Schakalen. Und es sind keine Schakale, es sind Hyänen, seiner Meinung nach. Nein, es sind Schakale, ja, warum lachen sie dann so dämlich?
Und Trevor geht's weiterhin nicht gut.
Das habe ich wirklich gefeiert, sorry Lars. Du, zurück zu den Schakalen. Dieses Du und der ausgestreckte Zeigefinger. Genau, Trevor geht's wirklich nicht gut, denn er halluziniert Lars, ne?
Ja, Lieutenant McIntosh.
Sie sind über feindlichem Gebiet. Willy versucht zu entzerren. Trevor, der Krieg ist vorbei. Wie sollen wir hier nur... Und Trevor aktiviert dann den Autopilot und er muss sich nur mal ein bisschen hinsetzen.
Hast du das verstanden mit dem Autopiloten? Einerseits, glaube ich, betätigt Willy unten irgendeinen Hebel und zeitgleich drückt Trevor oben noch irgendeine Taste. Ich habe gar keine Ahnung von Cockpits. Hat das was miteinander zu tun?
Da habe ich nicht drauf geachtet.
Okay. Ich kann mich auch irren.
meine letzten Flugsimulatorstunden sind schon ein bisschen her.
Das beste Programm, was Microsoft je hervorgebracht hat.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Halt, kein Markenhate. Wir machen weiter. Denn Trevor klappt tatsächlich auf dem Stuhl zusammen. Und Kate, oh Gott, Trevor. Oh, endlich, die Sanitäter sind da.
Oh good, the USO.
USO.
Ja, da guckst du. United Service Organizations ist ein Zusammenschluss mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen, zum Beispiel auch der Halsarmee, der sich um das Wohlergehen aller Streitkräfteangehörigen und deren Angehörigen kümmert. Die organisieren zum Beispiel auch diese Truppenbetreuung mit Star-Auftritten und so weiter. Also für mich hätte hier gepasst an der Stelle, dass Trevor vielleicht Kate anguckt und sagt, oh gut, die Halsarmee. Hätte ich jetzt besser gefunden als die Sanitäter. Aber vermutlich funktioniert beides. Ich fand's schade irgendwie, fand ich lustig irgendwie.
Also für mich zementiert es deine These, dass Trevor tatsächlich versehrten Rente bezieht.
Ne? Wenn ja, es passt alles zusammen, ja. Ja, stimmt, hast recht.
Ja, wo wir beide recht haben, wenn wir drüber nachdenken, ist, es gibt keinen Piloten mehr.
Ja.
Und Auftritt Taos Elche. Ich werde fliegen. Alf kann ja Flugzeug fliegen. Hoffentlich denkt er nicht, es ist ein Toaster. Da passiert, in dieser kurzen Zeit passiert auch wirklich so viel. Rackle kloppt, nee, Moment, das kommt noch nicht. Nein. Ihr war zu früh. Der Tenners geht auf, dass Alf immerhin ein Raumschiff geflogen ist. Also scheint er ja tatsächlich Erfahrung zu haben. Und setzt sich auf den Flugsessel ins Cockpit.
Und bittet um die Bedienungsanleitung.
Ja, Moment. Kommt noch. Wofür ist das denn? Und man hört Rackle aus dem Klo. Trevor, lass das! Sie sperren sie natürlich im Klo ein, weil sie darf ja den Außerirdischen nicht sehen. Und jetzt kommt es. Schaffst du es? Dafür bräuchte ich deine Betriebsanleitung. Es gibt keine Betriebsanleitung und sie fliegen auf einen Berg zu. Alf, die Gesetze der Aerodynamik sind im ganzen Universum ein und dieselben. Ja, das ist richtig. Wie lauten sie? Das hat mich zerstört, diese Pause, ne? Ja, das ist richtig. Man denkt, er weiß es. Wie lauten sie?
Glaubst du, dass Alfred die Tenners ein bisschen verarscht? Weil er ist ja wirklich ein Raumschiffpilot. Er war ja immerhin bei der Raumwache.
Vielleicht. Könnte sein. Würde man diesem unverschämten Kerl zutrauen? Unverschämtheiten haben wir in der nächsten Folge, aber das war's. Wir wissen ja schon, wie unverschämt er ist. Das wissen wir ja schon vom Kakerlak. Da hat wohl jemand nicht richtig sauber gemacht. Auf jeden Fall, Alf zieht die Maschine über den Berg drüber und er hat richtig Spaß beim Fliegen. Er macht Rollen, er macht Wenden und er singt. Aber nicht Come Fly With Me in der deutschen Synchro, sondern er singt hier dieses Komm, flieg mit mir.
Mein blinder Passagier.
Genau.
Greift also hier auch den Episodentitel auf. Und im Original singt er natürlich Come Fly With Me.
Ah, sehr, sehr schön. Sehr schön.
Ja, Applaus, Abblende und dann sind wir im Epilog.
Das Come Fly With Me to the Epilogue.
Yes, I will.
Perfekt. Wir sind im Wohnzimmer der Tenners. Trevor bedankt sich, also die Ogmanics sind da und Trevor bedankt sich bei Willy. Hat er richtig cool, gut gemacht, wie er dieses Flugzeug runtergebracht hat. Aber denken Sie beim nächsten Mal dran, dem Tower Bescheid zu sagen, bevor Sie landen. Und Rackle ist ganz... Oh, da fällt mir noch was ein. Ich muss nochmal zurück ins Flugzeug, bevor Trevor kollabiert. Sagt William sowas, das ist wirklich das schrecklichste Wochenende unseres Lebens. Jetzt springen wir wieder vor, denn das passt gut zu dem Kontext, als Rackle sagt, wir müssen das bald mal wiederholen. Und dann sind die Ogmanics weg. Ich weiß gar nicht, ob es da noch einen kurzen Dialog zwischen William und Kate gibt. Ich glaube, der ist aber jetzt nicht so relevant. Denn relevant ist das, was in der Küche passiert. da habe ich den noch ein Gag habe ich mir für den Schluss aufgespart. Alf sitzt in der Küche. Vor ihm steht der ramponierte Toaster, der scheinbar aber noch funktioniert. Er macht den Tenners unmissverständlich klar, dass sie ihnen doch danken sollen dafür, dass er sie gerettet hat. Und sie haben ihm ja schon mehrfach gedankt. Und er möchte noch mehr. Also hebt der Patriarch William Tanner, Sir William Tanner. Du bist der beste Außerirdische und die ganze Familie. Toast, fertig. Vergiss deine Rede nicht, Willy. Meine Katzenfische sind fertig. Und da bin ich mir sicher, dass dir das auch aufgefallen ist, weil du das Puppenspiel genauso magst wie ich. Er schnüffelt ja erst an den Fischen und dann probiert er noch kurz, bevor es abblendet. Ich habe schon wieder auf den Tisch gehauen. Ja,
macht überhaupt nichts.
Super. Ah.
Mein Gott, eine pickepacke volle Folge mal wieder, oder?
Im Vorfeld, in der Vorbereitung dachte ich mir, ja, die Folge ist so mittelmäßig, aber irgendwie, wenn wir drüber sprechen.
Hast du denn für mich einen Lieblingsgag und eine Lieblingsszene?
Ja. Lieblingsgag, Schrägstrich Dialog ist, das ist Brian. Am Morgen klingt seine Stimme immer etwas kratzig. Rasiert es sich denn schon? Ja, ja. Ich mag keine Kinder mit Bart. Das ist meiner. Und Lieblingsszene?
Okay, ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich nehme das auch. Ich glaube, ich hätte drei Käse genommen. Der kam für mich so im Englischen.
Der war auch gut. Streichst du keinen Parmesan drüber?
Bitte was?
Ja, streust du denn kein Parmesan drüber? Das mache ich. Das ist aber auch gut. Der zweite. Und meine Lieblingsszene ist tatsächlich dieser Moment, wenn die Puppe von rechts nach links rennt, es blendet um auf Kate und Willy und blendet wieder auf die Puppe, die von links nach rechts mit einem Feuerlöscher in der Hand rennt. Das hat mich zerstört.
Mein Gott, hatten wir das schon mal gehabt, dass wir beide jetzt denselben Lieblingsgag und dieselbe Lieblingsszene haben?
Ich glaube nicht.
Nee, es gab mal Überschneidungen, aber es gab nie eine komplette Überlappung.
Ja, und das ist, ich finde es ziemlich romantisch, weil schließlich ist das ja die letzte Folge von Staffel 1. Und dann haben wir sowas.
Ja.
Ja, ja.
Es ist eine grandiose Überleitung, lieber Brian, denn ihr da draußen, ihr lieben Thunfischenden, ihr haarigen Hörer und Innen, ihr habt uns eure Lieblingszitate aus der ersten Staffel geschenkt, aus der wir jetzt hier eine Top 10 gebastelt haben. Es gab tatsächlich Mehrfachnennungen, man soll es nicht für möglich halten, aber nach vorne hin gab es denn wirklich Sachen, die mehrfach eingesendet wurden. Brian, du weißt jetzt ja nicht, was kommt.
Nein, ich bin vollkommen unbeleckt.
Du darfst dich sowas von zurücklehnen jetzt ganz bequem, darfst noch mal dein Knie in eine angenehme Position bringen.
Mhm.
Wie es im Flugzeug nie geht, haha.
Richtig, haha. Nicht passend. Come fly with me.
Also, zunächst einmal vielen herzlichen Dank an euch alle da draußen, die ihr teilgenommen habt. Ihr habt nicht nur Mails geschickt, ihr habt, wie gesagt, auch eine Postkarte geschickt. Ihr habt uns auch über die sozialen Medien und über Spotify habt ihr uns auch was reingeschickt. Ich habe das alles zusammengeworfen. Und es gab tatsächlich Überschneidungen. Das heißt, unsere Top 10, die ja eigentlich eine echte Experten-Top 10 ist, vermutlich, wenn man alle Leute fragt, die irgendwann mal Alf gesehen haben, dann wird es vermutlich nach vorne fast ein bisschen langweilig. Aber jetzt hier haben wir eine sehr schöne Auswahl. Zusammen auf Platz 10. Verliebt? Ich bin verheiratet. Ich kann mich nur im Augenblick nicht an den Namen meiner Frau erinnern.
Schlegel.
Ja, auf Platz 9. Ist er das? Aber nein, das ist ein verfaulter Baumstumpf.
Oh, scheiße.
Das ist aus Fröhliche Ferien.
Stimmt.
Platz Nummer 8. Fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Wie heißt du? Platz Nummer 7. Paragraph 1. Jeder macht seins.
Sehr schön.
Platz Nummer 6. Ruf die Zeitungen an. Die Demokratie ist tot.
Die Demokratie ist tot. Oh, schön.
Sieh mal, das sieht aus wie die Handschrift von einem Zweijährigen. Oder von jemandem, der viel, viel älter ist.
Viel älter ist. Ja. Eins meiner Lieblingszitate ist in den Top 10.
Platz Nummer 4. Lass doch die Vorhänge. Löscht mich.
Sehr gut.
Platz Nummer 3. Eine Brille? Weißt du, was du brauchst? Du brauchst einen Anwalt!
Die Spritztour, ja. Ich sehe es vor mir.
Den zweiten habe ich tatsächlich erwartet. Auf Platz 2. Trevor, gibt es sowas wie eine Kreuzung zwischen einem Känguru und einem Erdferkel? Mach dich nicht kleiner, als du bist.
Als du bist.
Und wie könnte es anders sein? Auf Platz Nummer 1. Bitte, Brian, jetzt ein Trommelwirbel. Ein Missverständnis? Ein Missverständnis? Du bringst mich beinahe um die Ecke und sagst, es war ein Missverständnis.
Dann sage ich ihm, es tut mir leid.
Das versemmelst du immer, Brian. Er sagt, ist das schon gut? Dann sage ich eben, ich habe mich geirrt.
Ja. Obwohl ich es mir richtig aufgeschrieben hatte, hatte ich es bei der Folge aufgesaut.
Ja. Oh. Ihr glaubt nicht, was für ein Spaß uns das gemacht hat, das jetzt hier vorzulesen. Und als ich die ganzen Mails und Nachrichten bekam, dachte ich, oh mein Gott, ich gehe kaputt. Weil auch so Sachen wie Paragraph 1, jeder macht seins, da hatte ich gar keine Erinnerung mehr dran. Und das mit dem verfaulten Baumstumpf ist auch brutalst lustig in dem Kontext der fröhlichen Ferien, wie sie da aus dem Wohnwagen rausgucken. Aber nein, das ist ein verfaulter Baumstumpf. Und verliebt? Ich bin verheiratet.
Gab ich im Moment nur nicht an den Namen meiner Frau erinnern. Find's auch schön, dass eins meiner Lieblingszitate den Weg in die Top 10 gefunden hat. Und, ne? Eine Brille? Du brauchst keine Brille, du brauchst einen Anwalt! Es ist oh,
da fällt mir übrigens ein, weil du jetzt auch gerade nicht ganz sauber zitiert hast, fällt mir ein, dass ich noch eine ganze Menge Spaß hatte heute Nachmittag, dass ich wollte es ganz, ganz richtig machen. Ich habe gemerkt, gerade bei den Überlappungen der Zitate, dass jeder es ein klein wenig anders erinnert. Also bin ich tatsächlich für die Top Ten, bin ich in jede Folge reingegangen, habe die Stelle rausgesucht und habe es mir nochmal genau angehört, wie es im Original, in der Original, nicht in der Originalsynchro, sondern wie es in der deutschen Fassung gesagt wird. Also so, wie ich es jetzt wiedergegeben habe, ist, großer Disclaimer, ich hoffe, ich mache nichts falsch, ist tatsächlich so auch in der Serie gefallen, Wort für Wort.
Cool.
Ja. Was bleibt uns denn noch übrig, lieber Brian?
Schauen Sie bald wieder rein, etwas Schau muss sein. Ich hab's versemmelt. Wie geht denn der Anfang? Und traurig fängt der Schlussakkord in Moll.
Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei.
Ich schau muss weiter, gehen auf Wiedersehen. Und das ist nämlich unser Stichwort, liebe Zuhörende. Natürlich geht die Show weiter, denn das ist zwar das Ende von Staffel 1. Um Bachmann-Tuner Overdrive zu zitieren, you have seen nothing yet, aber sehen ist in dem Kontext falsch. Deswegen schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn wir mit Staffel 2 beginnen und ihr den lieben Lars sagen hören wollt.
Vielen Dank, Alf Saint-Laurent. Alf Saint-Laurent? Liebenswerter Scherz, Madame. Ich werde mir erlauben, die anderen Dienstboten, mit denen ich befreundet bin, telefonisch davon zu verständigen, dass sie wieder einen dollen Otto losgelassen haben. Wir besprechen stets zu ihren Diensten. Staffel 2, Folge 1. Mein Gott, Brian, wir sind jetzt gleich offiziell in der Staffel 2. Ist das der Hammer?
Jesus Christ. Und ich muss jetzt schon andeuten, beziehungsweise anteasen. Ich weiß nicht, ob ich diese Besprechung überleben werde, weil da ist so viel gutes Zeug drin. So viel gutes Zeug. Aber hey, hört es euch an, wir ziehen es durch.
Und zur Ausleitung darfst du kurz nochmal singen, lieber Brian. Am besten was aus der nächsten Folge.
Moment. Nehmen da noch kurz ein Zitat. Man hat uns ausgeraubt. Was heißt hier Mann? 1, 2, 3, 4.
Stop. In the name of love.
Before you break my heart, think it over.
Ja, und mit dem Finger an der Stirn, think it over. Macht's gut da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zu Staffel 2. Ciao.